Wir wollen um den Segen Gottes für die Bibelstunde beten und ich darf gerne euch einladen. Wer ein Gebet auf dem Herzen hat, der darf versprechen, ich werde den Abschluss machen. Dein Wort ist so reich, viel hast du uns gegeben, viel hast du uns offenbart, mehr als wir es erfassen können. Ich danke dir für die Gnade, die wir haben, wirklich für das Vorrecht, in dieser Freiheit, in so einer Art und Weise zusammenzukommen zu können, einfach Zeit zu haben, dein Wort aufzuschlagen, Zeit dafür zu haben, darüber nachzusinnen, Zeit darüber zu haben, dafür zu haben, es zu entdecken. Und Jesus, wir wollen es in dieser Weise lesen, wie du es gesagt hast. Du hast im Johannesevangelium das so klar gesagt, dass wir die Schrift nicht nur einfach nur studieren, um ewiges Leben zu finden, sondern wir wollen die Schrift studieren, um dich zu erkennen, der ewiges Leben gibt. So möchte ich auch, dass die heutige Bibelstunde dazu beiträgt. Ich möchte dich darum bitten, dass du sie segnest, ja, dass du die Schwachheit dich annimmst und dass du es zum Segen machst. Und in all der Bedrängnis in all der Bedürftigkeit und der Unfähigkeit, Herr, das ist ein Wunder, dass du durch deinen Geist es so vermitteln und so lehren und so offenbaren kannst, wie du es möchtest. Danke dafür die Gnade. Danke für jeden Einzelnen, der sich aufgemacht hat, hierher hergekommen ist. Und danke auch für die, die sich auf anderen Wegen sich unter dein Wort stellen, das zuhören. Und segne jeden Einzelnen dafür. Amen. Wir sind angekommen beim Buch Hagai. Mittlerweile sind wir mitten drin im Buch Hagai. Nun sind wir aber noch nicht weit im Buch Hagai. Wir beschäftigen uns mit den ersten zwei Versen aus dem ersten Kapitel. Und da das Buch ja nur zwei Kapitel hat, sollten wir auch nicht zu schnell machen, sonst ist das auch gleich schon wieder vorbei. Also die ersten zwei Kapitel des Buch Hagai und begegnen uns, nachdem wir uns über die Zeiten, über die Zeitpunkte uns Gedanken gemacht haben, so begegnen uns drei Personen in den ersten zwei Versen, die entscheidend sind für uns zum Verständnis des weiten Verlaufs. Uns begegnet drei Personen, zu einem der Prophet Hagai, an den das Wort ergeht. Zum anderen sehen wir den Zerubabel, den Statthalter, und wir sehen unter anderem aber auch den Hohenpriester Josua oder Jeschua. Also drei Personen, König, Priester und Prophet. Kommt euch das bekannt vor? Okay, in wem werden all diese drei Ämter vereinigt? In Jesus Christus. So, zu Beginn des Buches Hagai, wir sind im Alten Testament, entdecken wir diese wichtigen Ämter, die in Jesus Christus ihre Erfüllung finden, König, Priester und Prophet. Und darum ist es gut, dass wir da nicht zu schnell drüber gehen und auch diese Ämter und diese Funktionen, die Aufgaben dieser drei anzuschauen. Wir sind gerade dabei bei dem ersten, bei Zerubabel, und wollen uns ein Bild darüber verschaffen, warum wird er so erwähnt, und er wird immer wieder und immer wieder erwähnt in dem Buch Hagai und nicht nur im Buch Hagai, im Zusammenhang von dem Wiederaufbau des Tempels spielt Hagai eine sehr große und eine sehr wichtige Rolle. Damit wir mit dem Namen Zerubabel etwas mehr anfangen, damit wir mit dem Namen Zerubabel dahinter mehr verbinden können, was dahinter steckt, müssen wir eben zurück und dieser Spur nachgehen. Bis zu Zerubabel, und das haben wir letztes Mal getan, indem wir in das erste Buch Mose gegangen sind. Da beginnt die Reise, und ich habe euch versucht, etwas da hineinzunehmen, in diesen Einblick der ersten Kapitel der Genesis, des ersten Buch Mose. Und da sehen wir den Mensch im Segen und dann der Mensch außerhalb des Segens, der Verlust des Segens. Und der Mensch im Segen, in der Schöpfung Gottes, und dann eben die Rebellion, der Fall, der Sündenfall, und der Mensch verliert diesen Segen, er verliert die Gemeinschaft, er verliert die Beziehung zu Gott und verliert diesen Ort des Garten Edens, des ersten Bild und des ersten Schattens für den Tempel. Der Mensch wird hinausgeworfen und da beginnt unsere Geschichte und die Geschichte der Erlösung. Oder ich würde sagen, die Geschichte der Wiederrückgewinnung des Menschen an diesen einen Ort. Ab da beginnt das Evangelium. Evangelium beginnt nicht mit den Evangelien erst. Das Evangelium beginnt weit früher, schlag mit mir Kapitel 3 auf in das erste Buch Mose. Das Evangelium beginnt weit früher. Und zwar, nachdem der Mensch sündigt und flieht versucht er sich selbst seine Gerechtigkeit, er versucht die Schuld zu bedecken, er versucht seine Scham und Schuld eben selbst zu bedecken, er macht sich Röcke. Und als dann eben Gott im Garten Eden, Gott hört, was macht der Mensch? Ab in die Büsche. Sünde trennt von Gott, Sünde treibt uns weg von Gott, Sünde meidet Licht, will nicht überführt werden, nicht aufgedeckt werden. Darum flieht der Mensch mit seiner Schuld und mit seiner Sünde weg von Gott. Das treibt ihn weg. Sucht Mensch Gott? Nein. Schaut mal Kapitel 3, Vers 24, was uns da gesagt wird. 1. Mose 3, Vers 24. Und Gott sprach, Entschuldigung, mein Kapitel, das ist ein anderes, ab Vers 8, Entschuldigung. Das ist, war zu schnell. Also, 1. Mose 3, Abvers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Wo bist du? Liebe Freunde, hier beginnt das Evangelium. Hier beginnt die gute Nachricht. Der Mensch sündigt und flieht von Gott. Und wer ist der Suchende? Wer ist der Suchende? Gott. Gott ist der Suchende, nicht der Mensch. Ich weiß nicht, ob ihr von dieser neuen Modenerscheinung gehört habt, sucherfreundliche Gottesdienste. Habt ihr schon mal davon gehört? Nee? Wundert mich. Die sind in aller Munde. So, wir müssen Gottesdienste gestalten, Programme machen für die suchenden Menschen, damit, wenn sie kommen, sie auch das finden, was sie suchen. Der Punkt ist der, kein Mensch sucht Gott. Der Mensch flieht von Gott. Er will nichts mit Gott zu tun haben, denn Sünde treibt ihn weg von Gott. Der Suchende ist Gott selbst. Hier beginnt die Mission, hier beginnt das Evangelium, die gute Nachricht. Gott macht sich auf den Weg und sucht den Menschen. Er will ihn zurückbringen. Und hier beginnt die Verkündigung des Evangeliums. Auf welchem Weg wird Gott den Menschen zurückbringen? Gott will ihn wieder haben. Da, wo er sein sollte, in seine Bestimmung. Mit ihm zu leben, ihm zu dienen, ihn zu verherrlichen. So, das ist Evangelium beginnt in 1. Mose Kapitel 3. Und die gute Nachricht, das Proto-Evangelium, das habe ich ja letztes Mal versucht kurz zu erklären, das Ur-Evangelium, das erste Evangelium, die erste Verkündigung der guten Nachricht ist in 1. Mose 3, Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15, da heißt folgendes, der Nachkomme der Frau wird den Kopf der Schlange zermalmen. Der Feind, der das alles hier verursacht hat, der den Fall verursacht hat, der den Menschen in die Rebellion gezwungen hat, der wird vernichtet werden. Das ist das erste Evangelium. Wie Gott bringt den Menschen zurück? Was muss zuerst passieren? Der Feind, der Teufel muss besiegt werden. Wie wird das passieren? Ein männlicher Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. So starteten wir, so beginnen wir. Und ich sage mal so, ganz unbeholfen, wenn wir hier beginnen und ganz, nehmen wir nochmal, wir wissen noch nicht viel über Gott, wir haben noch nie viel gehört, wir sind vielleicht zum ersten, zweiten, dritten Mal in der Gemeinde und wir schlagen die Bibel auf und wir beginnen hier und lesen so ein Segen, dann lesen wir Verlust des Segens und dann sagen, ja wie geht's weiter, war es das? Und dann kommt die gute Nachricht, nein, Gott bringt das wieder in Ordnung, wie er wird einen Er schicken. Und die Frage ist jetzt, wer ist er? Und der Geist Gottes sagt, mach dich auf die Reise. Und das ist das, was jetzt die Bibel verbindet und das ist, was uns direkt ins Neue Testament bis in die Offenbarung führt. Uns wird jetzt der vorgestellt, der es alles wieder in Ordnung und weit mehr als nur in Ordnung bringen wird. Und so ist dieses Wort Nachkomme oder Same so entscheidend und so wichtig, um jetzt diesen roten Faden oder diese Botschaft durch die ganze Bibel zu entdecken, müssen wir auf dieses Wort Nachkommen oder Samen ganz sorgfältig achten. Und wenn ihr die Bibel lest und irgendwo Nachkomme oder Same auftaucht, dann nehmt einen Stift oder ein Blatt Papier oder notiert es euch und macht euch so einen Marker, ja, kann man so sagen. Das heißt, so ein Punkt, sagt, oh, hier ist wieder so ein Punkt, der mir sagt, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin hier auf der Spur. Denn die spannende Frage ist, wer wird er sein? Also es wird ein Nachkomme der Frau sein. Ein Nachkomme von Menschen. Ein Nachkomme Adams. Adam und Eva, ich muss das euch, glaube ich, nicht jetzt erklären. Und dann kommt ein Nachkomme aus dieser Beziehung, ein Nachkomme des Menschen, wird sein, der der Schlange den Kopf zermalmen wird. Freunde, was ist die Selbstbetitelung Jesu in allen Evangelien? Sohn des Menschen. Habt ihr euch gefragt, warum? Warum redet er immer vom Sohn des Menschen, Sohn des Menschen, Sohn des Menschen? Einen direkten Bezug haben wir im Daniel-Buch, wo es heißt, und ich sah einen wie Sohn des Menschen, der dann zu dem Höchsten in den Thron entrückt wird. Das haben wir einen direkten Bezug. Aber ich sage oder ich glaube, dass diese Betitelung oder dieser Titel Sohn des Menschen hier beginnt. Eigentlich können wir übersetzen, Sohn des Menschen heißt eigentlich Sohn Adams. Und wenn Jesus vom Sohn des Menschen redet, vom Sohn Adams redet, wisst ihr, von wem er redet? Ich bin der, der die Schlange den Kopf zermalmen wird. Ich bin, auf den ihr alle schon lange wartet. Ich bin ein Nachkomme Adams. So, aus der irdischen Nachkommenschaft. Ein Nachkomme Adams. Wir werden das gleich miteinander ein bisschen entdecken. So, und jetzt müssen wir einfach der Spur folgen. Und ich möchte nicht zu langsam sein. Und so einige Namen und einige Stationen einfach mal überfliegen und euch einfach so ein paar wichtige Punkte oder ein paar wichtige Namen euch zeigen, die die Schrift uns ganz deutlich vor Augen führt und sagt, okay, folge dem, folge dem, folge dem, folge dem. So kommen wir vom ersten Buch Mose oder im ersten Buch Mose kommen wir von Adam, kommen wir zu Seth. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch nur kurz angeschaut, oder? Erster Buch Mose, Kapitel 4, dann heißt es, und Gott gibt mir einen anderen Nachkommen. Gott schenkt mir einen anderen Samen. Und wiederum, dieses Wort Samen ist hier sehr entscheidend. Also 1. Mose 4, Vers 25 wird uns das gesagt. Der weder Kain noch Abel sind es. Die Erwartung war groß, sie sind es nicht. Und jetzt ist die Frage, wer ist es dann? Seth wird geboren. Und Eva sagt, oh, Halleluja. Es kommt ein anderer. Gott gibt eine andere Stelle. Und seitdem folgt die Linie, dass er überseht. Und wir müssen da folgen. Und diese Linie, übrigens, wird in Kapitel 5 in 1. Buch Mose uns dargestellt. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass ihr auch nicht die Geschlechtsregister mit viel Freude und Laune und Liebe verschlingt, wenn ihr die Bibel lest. So, die Geschlechtsregister sind mühsam, weil da entweder ganz viele Namen vorkommen oder nur halt Zeug von und so. Das ist ja nicht das Spannendste. Aber die Geschlechtsregister sind so wichtig, weil sie erinnern uns immer wieder, um was es eigentlich geht in der Bibel. Woher kommt der eine er? Und sie sagen uns, das ist die Linie. Du bist hier auf dieser Spur und diese Spur musst du folgen. Die Geschlechtsregister sind voller Theologie, die sind voller Botschaft. Nur als Beispiel, guckt mal Kapitel 5, das Geschlechtsregister im 1. Buch Mose. Es beginnt so, dies ist das Buch der Generationsfolge Adams. An dem Tag, da Gott Adam schuf, machte ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Seht ihr, Mensch, und dann kommt Sohn des Menschen, der Nachkomme des Menschen. An dem Tag, als sie geschaffen wurden und Adam lebte 130 und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Also hier haben wir jetzt die Seth-Linie. Es ist jetzt nicht die Linie von Kain, auch nicht die Linie von Abel, sondern das ist jetzt die Seth-Linie, die jetzt uns aufgezeigt wird. Und dann kommen ganz viele Namen in dieser Seth-Linie. Das heißt, in der Linie von dem einen er, der kommen wird. Und die werden uns vorgestellt. Und wenn wir das so durchlesen, was taucht permanent auf? Guckt man da ein bisschen, so überfliegt mal kurz dieses Geschlechtsregister. Was taucht permanent auf? Was wiederholt sich? Zeugte und starb. Wisst ihr, dass auf erstmal mal, ja, alles klar, zeugte und dann starb, ist ja das Natürliche der Welt. Aber der Punkt ist nicht der. Der Punkt ist, jetzt beginnt Leben, die Menschheit beginnt sich zu vermehren, Leben entsteht und was folgt sofort danach? Tod. Sterben. Das ist die Folge des Sündenfalls. Das ist die Konsequenz des Sündenfalls. Gott schuf Leben und durch Sündenfall das Leben entspringt, das Leben entfacht, das Leben sprießt auf und sofort Tod. Tod, Tod, Tod. Und das ganze Geschlechtsregister ist, Leben entsteht, Sterben. Leben entsteht, Sterben, Sterben, Sterben. Nur eine Sache, mitten in diesem Leben und Sterben kommt etwas vor, was sehr überraschend ist. Schaut mal in Vers 23. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Mitten in dieses Leben und Sterben, mitten in diese Konsequenz des Sündenfalls, keimt etwas auf. Es gibt etwas, was den Tod überwinden wird. Und das ist was? Entrückung. Entrückung. Henoch wandelte mit Gott und Gott nahm ihn zu sich. Es springt förmlich ins Auge. Das ist eine gute Nachricht, oder? Es gibt etwas, oder Gott überwindet den Tod. So kommen wir von der Linie und wir lernen ganz viele Namen kennen in dieser Linie. Wir werden direkt hingeführt. Und wir werden direkt zu wem hingeführt? Zu Noah. Wir kommen direkt zu Noah. Und mit Noah lernen wir einen weiteren in dieser Segenslinie des R. Auch da will ich jetzt nicht so viel bleiben, nur so viel sagen, als wir dann bei Noah ankommen. Für was steht Noah? Mit was ist das verbunden? Rettung und Gericht. Wir können auch so sagen, das ist Rettung durch Gericht. Denn für die einen ist das, was Gott tut, Gericht. Für die anderen ist das Rettung. Und das Bild mit Noah wird uns entfaltet. In dieser Linie, und so mit Noah, bekommen wir eine weitere Information zu dem einem Er, was er tun wird. Er wird retten, aber nicht alle, sondern die, die Gott glauben und in die Arche hineingehen. Gingen alle hinein? Gingen nicht alle hinein? Wollten alle hinein? Wollten nicht hinein? Warum denn nicht? Weil sie gesagt haben, das ist absolut bescheuert. Wo gibt's ein Gericht? Wo gibt's eine Flut? Wo gibt's Wasser? Das ist alles Hirngespinst. Ihr seid eine komische Sekte, dass ihr sowas glaubt. Noah glaubte Gott und obwohl er Dinge nicht gesehen hat, obwohl er Dinge nicht gespürt hat, vertraute Gott, tat das, was Gott ihm anvertraut hat, baute einen Ort und der wurde ihm zur Rettung. Die Bibel spricht davon, dass Gott oder dass Jesus im Geist durch Noah verkündigte damals. Er predigte durch den Bau der Arche, predigte Noah und sagte, Gott wird diese Welt richten. Und wenn ihr nicht umkehrt und wenn ihr da nicht einkehrt in die Arche, werdet ihr sterben. Sie belächelten das, sie verleugneten das, sie verspotteten das und sie wurden gerichtet. Aber diejenigen, die in der Arche waren, wurden durchs Gericht bewahrt und gerettet. Oder? Ich bin mir sicher, dass ihr, um jetzt einen kurzen Sprung zu wagen nach vorne, aber nur ganz kurz, ich bin mir sicher, dass ihr die Formulierungen in den Briefen, vor allem bei Paulus, kennt, in Christus. Und nur, dass nur der gerettet ist, der in Christus ist. Das ist der einzige Ort der Rettung. Wer das glaubt heute, obwohl er das alles nicht sieht und sagt, wo ist das? Wo ist das Gericht? Von wegen? Genauso wie in den Tagen Noahs. Wer aber glaubt, was Gott verkündigt hat und in Christus ist, wird gerettet werden. durchs Gericht. Denn so wie die erste Schöpfung und die erste Erde durchs Wasser vernichtet wurde, so wird die zweite durchs Feuer vernichtet werden. Und weh dem, der in dieser Zeit der Gnade, in dieser Zeit, wo es noch heißt, heute könnt ihr hineingehen in diese Ruhe, weh dem, der es verleugnet. So, das ist ein Bild. Und wir sind noch nicht weit. Wir sind erst bei 1. Mose, Kapitel 5, Kapitel 6. Und wir lernen schon viel darüber, auf welchem Weg Gott retten wird. Und Noah ist ein Bild der Rettung. Es ist ein Bild der Gnade. Warum hat Gott Noah gerettet und die 18? Weil sie was Besonderes waren? Schaut mal, in Kapitel 6, Vers 8 steht's. Noah aber fand Gnade. Gerettet wird aus Gnade, nicht aus Werken. 1. Mose, Kapitel 6. Und so führt uns die Schrift mit jedem Namen und somit mit jedem Ereignis, das sich mit diesem Namen verbindet, mit dieser Segenslinie, bringt sie uns diese Geschichte bei, die Heilsgeschichte, die erklärt uns, die Bibel erklärt uns, was Gott tun wird und wie es tun wird. Und das Alte Testament bildet uns die, legt uns diese Schatten und Bilder vor. Sie illustrieren uns das und sie malen uns vor Augen, damit, wenn es geschieht, jeder eigentlich was geschieht und warum es geschieht und wie Gott es tut. Wir machen einen großen Sprung von Noah kommen wir zu Abraham. Geht mal mit mir in Kapitel 12. In Kapitel 12, Kapitel 11 haben wir die Turmbaugeschichte. Auch das ist sehr interessant. Was war der Grund, warum richtete Gott diese Geschichte? Warum richtete Gott die Menschen, die Sprachverwirrung? Was wollten sie tun? Sich einen Namen machen. In Form zur Demonstration, indem sie ein ganz großes Gebäude bauen. Glaub mir, dieses Gebäude ging nicht bis zum Himmel. So, als ob sie kurz vor dem Himmel waren, kurz vom Tor und gesagt, oh, ich bin ein bisschen hochgekommen. So. Nein, nein, nein. Der Punkt ist, schaut mal Kapitel 11, Vers 4. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel, so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde, die Fläche der Erde zerstreuen. Welcher Auftrag hat Gott den Menschen gegeben? Bleibt da und baut einen Turm, baut eine Stadt, tut euch zusammen, denn wenn ihr zusammen seid, seid ihr voll stark. Und je mehr ihr zusammen seid, je größer ihr seid, umso fähiger seid ihr. Und je mehr Leute, umso könnt ihr mehr Dinge unternehmen und könnt viel mehr für mich erreichen. Okay? Nein. Geht, vermehrt euch. Interessanterweise, okay, ist das bei uns bis heute so drin. Je mehr wir größer, je mehr wir uns zusammenzutun, umso mehr können wir einen Namen machen. Der ganze ökumenische Gedanke steckt dahinter. Wenn wir uns nur zusammentun, überleg mal, was wir alles erreichen könnten. Interessanterweise lehrt die Bibel, dass Gott die kleine Kraft segnet, oder? Philadelphia, du bist eine kleine Kraft, aber dir habe ich eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Und bei denen, die meinen, groß und reich zu sein, spricht er davon, dass sie tot sind und lau und arm. Warum ist das so? Damit der Mensch nicht auf den Gedanken kommt, meine Hand und meine Stärke hat es gemacht. Damit der Mensch sich nicht einbilde, er sei es, der es tut. Der Mensch will sich selbst einen Namen machen und will zusammen alle Menschen zusammenbringen und zu sagen, jetzt sind wir wer? Und schaut mal Kapitel 12, was passiert. Gott ruft oder beruft einen einzelnen Mann. Kapitel 12, Vers 1 lese ich mit euch. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Seht ihr, das ist der Unterschied. Da sind viele Menschen, sie wollen sich ihren eigenen Namen machen und auf der anderen Seite ruft Gott einen Einzelnen heraus und sagt, nein, nein, ich mache es. Ich mache groß, ich mache zahlreich und ich mache einen großen Namen. In dieser Linie, also von Anfang von dem 1. Mose 3, 15, er überseht, dann über Henoch, um jetzt den Namen aufzugreifen, und dann über Noah, und dann irgendwann kommen wir bei Abraham. Und ebenfalls mit Abraham finden wir eine Station oder einen Namen, der für uns wichtig ist. Geht mal mit mir 1. Mose 22. 1. Mose 22, Vers 18. Gott schließt mit Abraham einen Bund. Gott verheißt ihm etwas und sagt Folgendes. Und in deinem Samen, wir können auch übersetzen, in deinem Nachkommen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Die Verheißung ist, mit dem Abraham steht, in dir werden gesegnet alle Nationen. Gott wird retten, Gott wird segnen, Gott wird wieder die Menschheit in den Segen zurückbringen. Erster Buch Mose, der Mensch ist im Segen, Kapitel 1 und 2, Kapitel 3, Verlust des Segens. Und Gott sagt, er bringt den Menschen wieder in den Segen zurück. Wie? In dem Samen von Abraham. Durch den Nachkommen von Abraham. Und Paulus geht im Galaterbrief sogar so weit, Kapitel 3 ist das, im Galaterbrief Kapitel 3 sagt er, und nicht in deinem Samen als dem vielen. Also in dir, in deinem Samen werden sich segnen. Das heißt, durch all deine Nachkommen wird ein Segen entstehen für alle Welt. Das ist nicht das, was Gott sagt. Sondern in deinem Samen als dem einen, das heißt in dem einen bestimmten Samen, in einem bestimmten Nachkommen. Darf ich euch das kurz vorlesen? Galaterbrief. Kurz Galaterbrief. Ich denke, das ist Kapitel 3. Ja, ich lese ab Vers 16, Kapitel 3, ab Vers 16. Habt ihr das? Okay, da heißt es, dem Abraham aber wurde die Verheißung zugesagt und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seine Nachkommen wie bei den vielen, sondern wie bei dem einen und deinem Nachkommen. Und der ist der Christus. So, der Segen Abraham ist folgendes. Da kommt einer aus deiner Nachkommenschaft, Abraham. Durch ihn oder in ihm werden gesegnet werden alle Nationen. Er wird ein Segen sein und Segen bringen für alle Nationen. Nicht nur für eine Nation, sondern für alle. Abraham, nicht nur für deine Nation, die aus deinem Samen entstehen wird, nämlich die Juden, sondern alle Nationen. So, lesen wir die Bibel, lesen wir von Anfang an und dann fragen wir uns, wer ist er? Und dann kommen wir bei Seth an und dann denken wir, oh, ist das Seth? Und die Bibel sagt, er ist es nicht. Und dann werden wir weiter auf die Reise geschickt. Dann kommen wir irgendwo bei Noah an und sagen, ist das Noah, der die Welt rettet durch seine Arche? Und die Bibel sagt, du bist auf einer guten Spur, aber du bist noch nicht richtig. Also es ist noch nicht fertig, lies weiter und wir gehen weiter. Und Noah ist es nicht. Und dann kommen wir weiter und wir kommen beim Abraham an. Und beim Abraham denken wir, oh, dann muss es Abraham sein. In dir werden gesegnet werden, dann ist es Abraham. Und die Bibel sagt, oder der Geist sagt, du bist auf einer guten Spur. Das ist sehr gut, aber Abraham ist es nicht. Er ist der Nachkomme von Abraham, wird das sein. Und dann nimmt sich die Bibel viel Zeit, um den Bund mit Abraham zu beschreiben, um zu zeigen, wie Gott retten wird. Was ist das Merkmal Abrahams? Für was steht Abraham schlechthin? Aus Glauben. Also, Gott wird retten durch einen Er. Wie? Aus Glauben, nicht aus Werken. Nochmal, wir sind noch nicht mal im zweiten Buch Mose angekommen. Wir sind in 1. Mose Kapitel 12 bis folgende, 22, 23, 24. Und wir wissen schon so viel über den Weg und über den, wie der eine er retten wird. Aus Glauben, nicht aus Werken. Wir sprachen letztes Mal ganz kurz, dass Abrahams Glaubensweg ein Lernweg war, oder? Könnt ihr euch erinnern? Abraham ist nicht sofort losgegangen. Er ist losgegangen, eigentlich hat sein Papa, heißt es sogar, bei der Hand genommen, ist losgegangen, bis der Papa unterwegs gestorben ist. Und dann auch der Bruder, vorher Bruder gestorben, dann der Papa gestorben ist, dann geht er los, dann nimmt er Lot mit und all diese. Es war ein langer Lernweg. Er gab auch zweimal mindestens diese Segenslinie gab er eigentlich auf, nämlich die Sarah und all diese Dinge. Aber Gott hat immer wieder ihn zurückgebracht auf die Spur und sagt, nein, Abraham, Dich habe ich erwählt, dich habe ich berufen, dir habe ich die Verheißung gegeben. Du bist es, in dir und in deinem Samen. Und letztendlich hat Gott es wieder gebracht, hat wieder zurückgebracht in diese Linie. So mit Abraham lernen wir weiterhin. Wer ist er? Er ist der Nachkomme Abrahams. Und so wie er Nachkomme einer Frau ist, lernen wir eben weiter. Er ist ein Nachkomme Abrahams. Und mit dem Abraham ist der Bund des Segens aller Nationen. Es ist der Bund allein aus Gnade, aus Glauben, nicht aus Werke. All das ist mit dem Namen Abraham verbunden. Um, wenn ihr das vertiefen wollt, ich würde das gerne, aber ich will nicht vergessen, dass wir im Hagai sind. Von daher kann ich euch empfehlen, Römerbrief Kapitel 4 zu studieren, Galaterbrief nochmal Kapitel 3 komplett nochmal durchzulesen. Wer sich zu Hause dann nochmal das anschauen möchte, die beiden Kapitel wären sehr, sehr reich und sehr empfehlenswert, um das nochmal anzuschauen, wie Paulus es auslegt. Okay, also von Abraham geht die Spur weiter. Welchen Samen, welche Nachkommen zeugt dann Abraham als Ersten? Ismael. Und ist Ismael der Richtige? Nein, sondern Isaak. Ismael wird gezeugt mit wem? Mit der Hagar. Das heißt mit der Sklavin aus Ägypten. Und wie hat Abraham Ismael gezeugt? Aus seiner eigenen Kraft, aus seinem Eigenwerk. Gott hat gesagt, in dir werden gesegnet werden, in deinem Nachkommen. Dann sagt die Sarah, guck mal, ich kann keine Kinder kriegen. Also da muss man Gott ein bisschen nachhelfen. Das heißt ja, der Wagen, den man schiebt, den kann man nur lenken. Also wir müssen schon was tun, gell? Sonst kann Gott nichts tun, wenn wir nichts tun. Wir müssen schon ein bisschen helfen bei unserem Glück. Also müssen wir uns auch anstrengen. Also ich habe einen guten Plan. Ich gebe dir meine Magd und du schläfst mit ihr, beziehungsweise sie wird deine Frau. Und da kannst und dann zeugst du mit ihr ein Kind und sie gebiert in meinem Schoß. Rein rechtlich kann er der Sarah dann gehören sozusagen. Und Abraham sagt, na gut, Frau, wenn du es mir sagst, dann mache ich das so. Sonst gibt es ja Ärger. Sarah hat viel Druck gemacht im Abraham. Da hat er gesagt, okay. So. Und dann passiert das. Und dann, als Gott mit Abraham spricht und Gott sagt, okay, ich schenke dir Nachkommen. Was sagt Abraham? Gott, brauchst du nicht. Hey, wir haben es erledigt, ist da. Wir haben sogar einen Namen. Heißt Ismael. Du brauchst nicht. Brauchst dich bemühen. Vielen Dank für den Segen. Ja, guck mal. Hier segne ihn. Das ist der Nachkommen, das ist der Erbe. Gott sagt, nein. Nein. Warum ist das so? Allein diese Geschichte macht so deutlich, wer das genau nachlesen möchte, Galaterbrief Kapitel 4, das, ab Vers 24 wird uns berichtet, nämlich Ismael steht für die natürliche Nachkommenschaft Abrahams. Ismael steht für die natürliche Nachkommen Abrahams. Ismael steht für das Volk nach dem Fleisch, das Volk nach eigenen Werken. Und das ist etwas, was Gott nicht segnet. Das ist etwas, was nicht ein Erbe ist. In Segen rede ich jetzt von Erbe. Diese Nachkommenschaft erbt nicht, sondern welche Nachkommenschaft? Die Gott verheißen hat und in den, die Gott schafft. Habt ihr euch schon gefragt, warum hat Gott so lange gewartet, bis Abraham und Sarah erst dann das Kind bekommen? Wieso mussten sie erst uralt werden? Wieso mussten sie erst unfruchtbar sein? Warum? Warum so lange gewartet? Ist doch voll fies, oder? Hätte doch viel früher machen können. Warum? Damit es absolut klar und deutlich ist, wer hat es nicht gemacht? Der Mensch. Damit es absolut und klar ist, es hat allein Gott gemacht. Das heißt, die wahre Nachkommenschaft Gottes sind Kinder der Verheißung. Es sind die Kinder, die Gott zeugt und nicht die Menschen. Es sind geistliche Kinder. Es sind Gottes Kinder. Galaterbrief Kapitel 3, Kapitel 4, Römerbrief Kapitel 9 bis 11, all diese Abschnitte reden von diesen Wahrheiten. Nicht der ist ein Jude, der aus der Nachkommenschaft Abrahams kommt. Nicht der ist ein Jude, der am Äußerlichen beschnitten ist, sondern der ist ein Jude, der am Herzen beschnitten ist. Ein Kind der Verheißung ist, der ist der wahre Nachkomme Abrahams. Ein Kind des Glaubens, der ist der wahre Israelit. Römer 9 bis 11 macht das so deutlich. Hier beginnt es schon und Gott macht es deutlich. Nicht Ismael. Gott geht sogar so weit, als die Sarah sagt, stoße aus die Magd. Gell? Was sagt Gott? Nee, das ist aber voll fies. Wir Humanisten, wir Menschen, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch voll unfair, oder? Oh, Sarah, du bist ganz schön böse. Und was sagt Gott Abraham? Mach so. Tu es, was die Sarah sagt. In dem Fall hat sie recht. Warum? Denn der Sklave wird nicht mit dem freien erben. Er wird nicht das bekommen, was ich verheißen habe. Wisst ihr, welche Konsequenzen das hat? Wenn Ismael übrigens nicht ein Bild für den Islam ist, was viele meinen. Sie denken, Ismael ist ein Bild für den Islam, für die arabische Welt und Isaak ist ein Bild für die Juden und die Islamisten bekämpfen die Juden. Gell? Das ist nicht das Bild. Wisst ihr, dass das Bild ist? Ismael steht für das irdische Israel und Isaak steht für das himmlische. Und wie das irdische, das himmlische, wie Ismael Isaak verfolgte, so verfolgt das irdische, das himmlische. Darf ich euch das vorlesen, weil ich sehe einige Gesichter sehr ungläubig mich anschauen und denke, was sagst du da gerade? Denn ich weiß, dass die ganz oft das belegt wird und gesagt, oh, das sind Ismaeliten und das sind die Muslime, das sind die Mohammeds und all diese. Das ist nicht Bibel. Schaut mal Galaterbrief mit mir, ganz kurz. Ganz kurz möchte ich euch das zeigen. Galaterbrief, Kapitel 4 ist das. Ja, ab Vers 20. Nein, ab Vers 21 möchte ich lesen. Ab Vers 21. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Richtig? Von der Magd ist wer? Ismael, von der Freien? Isaak. So, dann heißt folgendes. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren. Der von der Magd ist ein Bild für Fleisch geboren. Der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Der von der Magd, Ismael, ist ein Bild ist für eine fleischliche Nachkommenschaft. Die von der Freien, von der Sarah, ist ein Kind für ein Kind der Verheißung, geistliche Nachkommenschaft. Paulus sagt folgendes, Vers 24, das ist so wichtig. Dies hat einen bildlichen Sinn. Das ist wirklich so geschehen. Aber Gott hat es so gemacht, um uns etwas deutlich zu machen. Das ist ein Bild, das ist ein Schatten, ein Vorläufer einer wichtigen geistlichen Wahrheit. Welche? Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Einen von dem Berg Sinai, das ist in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn der Hagar ist der Berg in Sinai, Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Hagar, Ismael entspricht was? Dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit den Kindern in die Sklaverei. Knechtschaft, Gesetz ist Knechtschaft, Gesetz ist Sklaverei. Vers 26. Das Jerusalem droben, das ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben und so weiter. Das sagt Paulus. So, hier beginnen wir. Also mit Abraham und mit der Art und Weise, wie Gott ihn beruft, wie Gott ihn erwählt aus den Nationen, wie Gott aus einem ein großes Volk macht. Auf welchem Weg Gott das tut? Aus Gnade, aus Glauben, nicht aus Werken. Was für eine Nachkommenschaft entsteht aus Abraham? Es sind Kinder der Verheißung, nicht Kinder des Fleisches. All das ist das Bild, das vorbereitet und damit klar wird, wenn der Er offenbar ist, auf welchem Weg er retten wird, wen er retten wird, was es notwendig braucht, wie gerettet wird und solche Dinge. Abraham ist ein Vorläufer in dieser Segenslinie und bereitet eben das Erlösungswerk Jesu, also den einen Er vor. Er ist in dieser Linie. Darf ich nur eine Sache ganz kurz anmerken, einfach nur zur Erinnerung. Wer war Abraham, als Gott ihn erwählt hat oder ihn berufen hat? Ein Heide, gell? Und aus einem Heiden hat er was gemacht? Ein Volk Israel, richtig? Nur nebenbei, aus wem bestehen Israel? Was ist die Herkunft von Israeliten? Heiden. Das will kein Israelit hören. Nein, wir sind das auserwählte Geschlecht. Abraham war ein Heide. Die kommen aus den Heiden. Aus wem baut das himmlische Gott, das himmlische Jerusalem? Aus Israel? Ja, auch aus Heiden, gell? Er sammelt sein Volk genauso aus den Nationen. Wenn er schon bei Abraham war, warum soll das jetzt nicht bei der Gemeinde sein? Wenn er schon beim irdischen Israel war, wie viel mehr ist es beim himmlischen Israel? Wir verlassen Abraham ungern, aber wir gehen einen Schritt weiter, denn wir sind einfach auf der Spur und wir wollen hinkommen zu Zerubabel, damit wir verstehen, wer Zerubabel ist. Von 1. Mose 22 gehen wir weiter. So, wir kommen von Abraham, kommen wir zu Isaak. Ist das Isaak? Ist Isaak der Nachkomme? Die Bibel sagt, nein, gute Spur, richtige Spur, lies weiter. Und von Isaak kommen wir zu wem? Wer zeugt Isaak? Jakob. Aber wer ist zuerst? Ist Jakob der Erstgeborene? Nein, ist doch Esau. Esau und Jakob. Rein rechtlich, wer in der Reihenfolge zuerst dran? Esau. Warum nicht Esau? Hier beginnt schon das Bild. Übrigens auch wieder Römer Kapitel 9 wird uns das entfaltet. Nicht, dass der Erste erbt und nicht, dass der Erste, sondern der Zweite. Der Erste verwirft, wonach der Zweite sich so sehnt. Der Erste verkauft sein Erstgeburtsrecht, verkauft den Segen für ein Linsengericht. Ihm ist das jetzt wichtiger als das, was irgendwann mal vielleicht kommt, oder? Jetzt geht es um Bauch. Jetzt muss man satt werden. Jetzt muss man überleben. Jetzt muss man glücklich sein. Jetzt muss man genießen. Hast du Hunger? Entschuldigung. Ja. So, bald ist Feierabend. Bald geht's essen. So, das ist fleischlich. Das ist dem ist der Segen egal. Gucken wir uns Jakob an. Jakob bedeutet Fersenhalter oder Betrüger. Schaut mal, im ersten Buch Mose, der Mensch im Segen, dann Verlust des Segens. Mit Abraham sagt uns die Bibel, die Verheißung des Segens. Wie kommen wir wieder in einen Segen? Und schaut mal, was mit Jakob für ein Bild uns gezeigt wird, das Ringen um den Segen. Wer bekommt den Segen? Es ist ein Betrüger, es ist ein Bandit. Der hat sehr hinterlistig zusammen mit seiner Mama, also die ganze Geschichte ist tragisch. Das ist eine ganze Familientragödie, die da uns beschrieben wird. Der Vater weiß nicht, was die Mutter weiß, und die Mutter weiß nicht, was der Vater weiß. Wem hat nicht Gott schon, Rebekka, richtig? Ja, Rebekka. Hat nicht Gott schon der Rebekka gesagt, dass der Zweite den Segen erben soll? Oder? Gott hat es verheißen, die war noch im Mutterleib. Und warum will Isaak unbedingt den Ersten segnen? Weil er sein Lieblingssohn war. Denn er hat ganz gut jagen können und hat voll coole Gerichte dann zubereiten können. Lecker Schaschlik und so, solche Sachen. Und war halt auch behaart, war halt ein Mann. Ja. Jakob war nicht so. Dem muss man Fell an die Hände kleben und an die Brust, dass er ein bisschen männlich rüberkam. Also, den liebte die Mutter. Das ist eine tragische Familientragödie. Der eine hat den anderen gegen den anderen ausgespielt. Und Jakob muss fliehen, weil er Esau ihn umbringen will. Und interessanterweise, ich liebe diese Stelle, als Jakob dann zu seinem Onkel Laban flieht und ihm die ganze Geschichte erzählt. Wisst ihr, was Laban sagt? Das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Du bist wie ich, ein Betrüger durch und durch. Jawohl. Ich glaube, dass du mein Nachkomme bist. Das zeigt sich ja sehr schnell, als Laban Jakob betrügt, oder? Ihn 14 Jahre, glaube ich, oder? Arbeiten lässt. Liebe junge Freunde, wärt ihr bereit, für eure Liebe so lange zu warten? Ja, Wahnsinn. All die ganze, wir können das als eine Geschichte erzählen und uns daran freuen, wie Jakob und nicht Jakob, wie er betrogen hat, nicht betrogen, all das. Und wir kennen das oft als Geschichten. Aber das ist nicht einfach so geschehen. Hier geht es darum, wer bekommt den Segen? Und als Jakob mit dem Engel Gottes kämpft, was sagt er? Ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest. Wenn du mich nicht segnest, bin ich nichts. Bin ich nichts. Das ist der Grund, warum Gott Jakob erwählt. Und Jakob segnet nicht, weil er perfekt war, nicht weil er sündlos war, weil ihm der Segen Gottes wichtig war. Und aus Jakob kommt ein ganzes Segen, 12 Stämme entsteht, ein ganzes Volk. Und Jakob wird dann Israel umgenannt. Mit Jakob ist das Thema den Empfang oder das Ringen um den Segen Gottes. Ist es Jakob? Ist Jakob er? Nein, ist er nicht. Aber die Linie sagt, geh weiter. Und was ich jetzt mache, ich gehe mit euch flüchtig über diese Namen und diese Geschichten, die bleiben nur Geschichten, wenn wir das nicht in diesen Kontext, nicht in diese Linie hineinbringen. Aber so bekommen sie Sinn, weil sie sagen, lies weiter und lerne jetzt schon, was, wie Gott segnen wird. Lerne. Lerne an diesen Typen, lerne an diesen Beispielen, lerne an diesen Schatten, lerne an diesen Bildern. Gibt es noch viel dazu zu sagen, das ist eine herrliche Geschichte. Ich bin bei Isaak drüber geflogen, über die Wahl Rebekkas, all das, was dahinter ist. Da ist so viel geistliche Wahrheit, eine Vorbereitung auf das, was nachher im Neuen Testament in Jesus Christus sich alles erfüllt. Freunde, wir sind, ich sage noch einmal an dieser Stelle, wir sind immer so stolz darauf, dass in Jesus Christus sich schon über 300 Prophezeiungen erfüllt haben. Und denken, wow! Und das ist auch wow. Aber wisst ihr was? Es sind nicht nur die 300 Prophezeiungen, die ganz klar sind, die 30 Silberlinge, das Kleid wurde nicht zerteilt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All diese Dinge erfüllen sich, aber es erfüllen sich mehr als nur diese buchstäblichen Prophezeiungen. Die ganze Geschichte, all das ist Jesus. Alle Ereignisse, all die Begebenheiten, das ist Jesus. Das ist die Vorbereitung. Und all das erfüllt sich auch. Weit mehr als nur 300, weit mehr. Das Ganze, Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern und die Propheten, sondern es zu erfüllen. Ich bin bis ins letzte Jota das. Das bin ich. Hier geht es um mich. Hier geht es um mich. Und nicht einfach um Jakob oder Abraham. Und dann lernen wir, sei es wie Jakob, sei wie Abraham. Oder manchmal nicht wie Jakob. So, wie von Jakob, Jakob ist es nicht. Ja, wer ist es dann? Die Bibel führt uns weiter. Jakob hat 12 Söhne. Und die Frage ist, ja, wer ist das jetzt? Wo müssen wir weitersuchen? Jetzt haben wir einen riesen Ausfall, gell? Und wo geht die Linie weiter? Wie kommen wir zu dem einen Er? Wer ist er? Aus welcher Linie wird er kommen? Jetzt haben wir 12 Linien zur Auswahl und die Schrift führt uns und die führt uns zum Segen Jakobs. Geht mal mit mir 1. Mose 49. Mittlerweile ist das Volk Israel in Ägypten angekommen, zumindest die 70 Seelen Jakobs, sein kleines Völkchen, ist in Ägypten angekommen. Eine Hungersnot hat sie dahin gebracht. Wie die Geschichte dazu kam, sehen wir an der Begebenheit mit Josef, oder? Ich denke, die ist uns bekannt. So, wichtig ist, die Linie geht nicht über Josef, obwohl Josef ein Wahnsinns Typus auf Christus ist. Die Geschichte Josefs ist reich an Parallelen auf Christus hin. Nur so viel. Er war von seinen Brüdern verhasst, weil er eine privilegierte Stellung hatte beim Vater. Sie haben ihn verkauft. Er kam in ein fremdes Land. Am Anfang wurde er niedrig, dann wurde er erhöht. Und nur um den Thron war er niedriger als der Pharao. Und ihm war es anvertraut, dass er Nahrung gibt allen, die kommen, oder? Und was gab er ihnen zu essen? Brot. Und dann kamen sie zu ihm und beteten ihn an. Sie verbeugten all seine ihre Knie vor ihm und sagten, bitte rette uns, oder? Kommt euch das bekannt vor? Okay. Das heißt, selbst diese Geschichte bereitet uns darauf vor. Aber die Bibel sagt Folgendes. Auch wenn wir jetzt bei Josef sind, auch wenn wir jetzt mitbekommen, wie das Volk nach Ägypten kommt, und somit lernen wir nämlich die Notwendigkeit, dass ein Volk gerettet werden muss aus der Herrschaft eines Herrschers, aus der Welt. Auch wenn wir jetzt lernen, dass ein Volk gerettet werden muss, die Linie geht nicht über Josef. Eine Hand in 1. Mose 49, die andere Hand geht mit mir ein paar Blätter zurück, und zwar in 38. Also eine Hand, 1. Mose 49, eine Hand, 1. Mose 38, blättert auf. Wir sind mitten in der Geschichte Josefs. Wir lernen, wie das Volk Israel nach Ägypten kommt. Und mittendrin taucht auf einmal in Kapitel 38 eine merkwürdige Geschichte, oder? Juda, ein Nachkomme, ein Sohn Jakobs, schläft mit seiner Schwiegertochter, richtig? Die ganze Geschichte könnt ihr nachlesen. Und dann denken wir, ja, was soll das denn? Wir sind doch gerade dabei bei Josef, wir sind gerade dabei, wir lernen, wie das Volk nach Israel nach Ägypten kommt. Und wieso kommt auf einmal ein Kapitelchen? Schaut mal, in Vers 37, da geht es noch darum, Josef wird verkauft nach Ägypten. Dann, und in Vers 39, da geht es Josefs im Haus von Potiphar. Okay? Also wir sind einfach in der Geschichte Josef und mittendrin in Kapitel 38, als ob Mose Pause gemacht hat und zurückkam und dann dachte, ach cool, ich erzähle noch mal was über diese eine komische Geschichte. Und dann mittendrin merkte, oh nee, ich bin ja bei Josef. Ah, machen wir weiter bei Josef. So ist es nicht gewesen. Wir wissen, dass nicht Mose das hingeschrieben hat, sondern getrieben vom Geist Gottes, redeten und weissagten die Propheten, so Mose durch den Heiligen Geist. Warum ist das hier? Diese Geschichte sagt Folgendes. Auch wenn wir jetzt wissen, wenn der Geist uns Gottes jetzt dahin führt, dass wir lernen, wie das Volk Gottes nach Ägypten kommt, die Linie geht nicht über Josef. Die Linie geht nämlich über Juda. Und diese Geschichte macht uns aufmerksam. Die sagt, hups, pass mal auf. Eine merkwürdige Geschichte. Wenn wir im Matthäus-Evangelium angekommen sind, werden wir vielleicht sie noch mal kurz anschauen, nur ganz kurz. Aber hier merken wir, die Linie geht über Juda. Juda ist immer noch eine Rolle. Juda spielt immer noch eine Rolle, weil die Heilslinie von dem einem er läuft nicht über Josef, sondern geht über Juda. Dass es so ist, 1. Mose 49. 1. Mose 49. Der Jakob hat sein Leben gelebt und jetzt, bevor er stirbt, segnet er seine Söhne und spricht den Segen über die Söhne. Und er beginnt bei Ruben und bekommt Ruben den Segen? Nein. Warum? Weil Ruben etwas getan hat, was verwerflich ist. Er hat das Bett seines Vaters entweiht. Er schlief mit der Frau seines Vaters. Vers 4 wird das deutlich. Ruben bekommt nicht den Segen. Bekommt den Segen Simeon und der Levi? Auch nicht. Auch Simeon und Levi erben nicht diesen einen Segen, den Segen Abrahams und Isaaks und Jakobs. Dieser Segen und diese Linie läuft nicht über Simeon und Levi. Warum nicht? Sie haben ein ganzes Volk ausradiert. Blut ist an ihren Händen. Auch sie bekommen nicht den Segen. Und dann Vers 8. Dann kommt Juda. Eigentlich Vierter in der Reihenfolge, aber da kommt Juda. Schaut mal Vers 8. Juda, du dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf ihrem Nacken und deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Vor Juda, so ähnlich wie bei Josef eigentlich, gell? Aber der Segen ist Juda. Vor Juda werden sich alle Nachkommen, alle Knie beugen. Kommt euch das auch bekannt vor? Philipper 2, der herrliche Hymnus, oder? Dass alle Knie sich beugen werden vor ihm. So, Juda heißt das, und dann heißt Vers 9. Juda ist ein junger Löwe, von Raub mein Sohn, bist du hochgekommen? Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe. Und wie eine Löwin wird er ihn aufreizen. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrschaftsstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo, wir können übersetzen, der Gott hält. Oder im weitesten Sinne der Christus, der Messias. Bis das der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Das ist der Segen der Juda gilt. Die Segenslinie kommt also von Abraham, Isaac, Jakob, nicht Ruben, nicht Simeon, nicht Levi, sondern Juda. Und Juda wird bezeichnet als ein Löwe. Für was steht Löwe? Stark, mächtig, König der Tiere. Löwe steht als Bild für einen König. So, was lernen wir? Wir lernen, die Segenslinie läuft über Juda weiter. Und wer wird dieser eine er sein? Er wird ein König sein. Er wird ein König sein. Das wird deutlich, und das wird deutlich von Zepter. Das heißt, nicht weicht das Zepter, das ist das Zepter eines Regenten, eines Herrschers, der Herrschaftsstab, nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrschaftsstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam aller Völker. Das heißt, es wird aus der Nachkommenschaft Juda der eine wahre König kommen und ihm werden alle Völker sich beugen. Er wird über alle Völker regieren. In ihm werden gesegnet werden alle Völker. Nur als Erinnerung, als Jesus auf diese Welt kam, wisst ihr, was er gesagt hat? Matthäus Evangelium, Kapitel 28. Geht hin und macht Jüngern, wo? Allen Völkern. So, er wird ein König sein. Jetzt habe ich noch ein, zwei Minuten, um ein herrliches Bild euch noch zu entfalten. Uns wird also gesagt, dass der eine, der den Schlangen den Kopf zermalmen wird, er wird aus dem Stamm Juda kommen. Das wissen wir. Und er wird ein König sein, das wissen wir. Und uns wird sogar gesagt, was für eine Königsherrschaft es sein wird. Ich möchte ab Vers 11 euch das vorlesen. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe den Jungtier seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß wie die Zähne von Milch. So, das ist der Segen. Hier, also jetzt wird dieser eine König beschrieben. Es wird seine Herrschaft beschrieben. Seine Königsherrschaft wird beschrieben. Und sie wird so beschrieben als ein Bild. Es wird so sein, er wird einen Esel und ein Eselsfüll nehmen und eine Edelrebe, einen Edelweinstock binden. So wird sein Reich sein. Komisches Bild für ein Reich, oder? Was ist damit gemeint? Wer von euch würde ein Esel und ein Eselsfüllen an eine Edelrebe binden? Nicht viele. Keiner von euch. Warum denn nicht, ihr Egoisten? Warum denn nicht? Warum bindet man das nicht? Ja, er frisst doch alles weg. Da kann man doch so ein gutes Tröpfchen machen. Einen guten Wein oder sonst noch etwas. Marmelade. Ja, für manche Marmelade. Könnte man doch machen. Aber er wird es machen. Warum wird er es machen? Wann würdet ihr ein Esel an eine Edelrebe binden? Falls ihr es machen müsstet, wann würdet ihr es machen? Bitte? Nochmal. Nach der Ernte. Wieder Egoisten. Meine Güte, Herr. Das ist ihr könnt nicht mal. Dem Ochsen der Drisch solltet ihr es mal nicht verwenden. Nein. Man macht es dann, wenn man so viel davon hat, dass man sagt, er kann essen, wie viel er will, ich habe so viel. So. Wann hat man denn so viel? In einer Zeit des Krieges? In einer Zeit, wo man kaum Zeit hat, so viel zu pflanzen, geschweige zu pflegen, zu beschneiden? Hat man dann viel Ernte? Nein, man hat Ernte in der Zeit des Friedens, nicht des Krieges. Also, was wird sein Königreich ausmachen? Fülle. Was wird sein Königreich ausmachen? Frieden. Denn sein Königreich wird ein Friedensreich sein, oder? Das wird dargestellt. Aber nicht nur das, sondern er wäscht auch sein Kleid in diesen Tropfen. Und das ist nicht das Bild, wo man dann Gericht, was er oft, sondern das Bild ist genau das Gleiche. Wer von euch würde seine Kleider in einem Edelwein waschen? Ich sage, nein. Nur wenn man viel von dem hat, dann sagen, okay, dann färben wir auch noch meine Unterhosen. Dann ich habe ja viel. Ja? Das Bild ist, der eine er, der den Schlangen den Kopf zermalmen wird, er wird kommen aus dem Menschengeschlecht, von Menschen, Sohn des Menschen, Sohn Adams. Er wird ein Sohn, ein Nachkomme der Frau sein. Eine Frau wird es sein. Und er wird ein Nachkomme Noahs sein. Und er wird ein Nachkomme Abrahams sein. Und er wird ein Nachkomme Isaaks sein. Und er wird ein Nachkomme Jakobs sein. Er wird ein Nachkomme Judas sein. Er wird ein König sein. Und er wird ein Friedensreich aufrichten, das vorher es noch nie gab. Ein Friedensreich. Ist das alles? Nein, aber die Zeit ist rum. Ja. Wir werden die Reise weitermachen, denn wir sind noch nicht bei Zerubabel, aber wir sind auf einer guten Spur. Herzliche Einladung zum nächsten Mittwoch. Ich möchte euch bitten, aufzustehen zum Gebet. Und immer wieder, ich werde nicht müde, dich zu preisen und zu loben über dein Wort, über diese herrliche Wahrheit. Und wirklich, wirklich ist es so, dass dein Wort uns da hineinnimmt in diese gute Nachricht, dass du der einzig wahre Gott, auch der einzige Rettergott bist. Und dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus, danke, dass du dein Kommen so vorbereitet hast, dass kein Zweifel eigentlich darüber besteht, wer du bist, was du tust, warum du es getan hast und wie du es getan hast. Dass Klarheit darüber besteht, für wen du auf diese Welt gekommen bist und auf welchem Weg Rettung möglich ist. Danke, dass die ersten Zeilen der Bibel uns da so klar hineinnehmen und dass es mehr wie Geschichten sind, sondern dass es Evangelium ist, dass es die gute Nachricht ist. Es ist dein Wort. Und ich kann dich nur bitten, durch deinen Geist, wenn es wahr ist, in den Herzen deiner Kinder zu bestätigen, es zu ihrem Glauben zu stärken, zu festigen und die Hoffnung in ihnen zu wecken, so dass wir auf dich aufsehen und in diesem Alltag, in unserem Leben Kraft haben, ein Leben zu leben, das dich verherrlicht. Ich bitte dich darum. Segne jeden Einzelnen beim Nachdenken, beim Studium des Wortes und eben im Alltag. Amen.